Ja, vielen Dank euch wieder. Das letzte Lied hat uns ja richtig eine gute Richtung angegeben für unseren ganzen Gottesdienst hier, dass wir gemeinsam Zeit mit Gott verbringen können hier, um ihn wahrzunehmen, um mit ihm Gemeinschaft zu pflegen, in den Kontakt mit ihm zu treten, uns von ihm beschenken zu lassen, auf ihn hören, mit ihm reden, fragen und verstehen, was er uns zu sagen hat, die Welt mit offenen Augen sehen, uns selber mit offenen Augen sehen, uns selber so sehen, wie Gott uns sieht. Was für eine tolle Richtungsangabe. Vielen, vielen Dank dafür. Sagt Ihnen der Begriff Mentiologie etwas? Also hat nichts mit Menthol zu tun oder Mentos. Mentiologie, hat jemand eine Idee? Keiner? Ja? Die Lehre von der Lüge, genau, die Wissenschaft von der Lüge. Also es ist kein großes Bildungsdefizit, wenn es jemand nicht weiß. Ja, vereinzelt, aber hat sich doch schon rumgesprochen, ja, dass es da sogar eine wissenschaftliche Disziplin gibt. Dieser Begriff Mentiologie geht zurück auf den Österreicher mit ungarischen Wurzeln, wenn ich mich richtig erinnere, Professor Dr. Peter Stieglitz. Der hat, das ist Psychologe und Soziologe, der hat herausgefunden, es gibt wirklich auch eine wissenschaftliche Annäherung an dieses Thema der Lüge. Er untersucht zum Beispiel soziale Aspekte der Lüge. Also was bewegt uns denn überhaupt zu lügen und was machen Lügen mit unserem Miteinander innerhalb einer Gesellschaft? Oder worin liegen Unterschiede, wenn Männer und Frauen lügen? Wie lügen die und aus welchen Anlässen heraus lügen sie? Oder er untersuchte die Nachweisbarkeit von Lügen, zum Beispiel den Erfolg von Lügendetektortests. Kann man das überhaupt rausfinden oder wie auch immer? Das war also tolle, interessantes Themengebiet, finde ich überhaupt. Ja, also da gibt's wirklich viel zu forschen und zu tun. Und ich habe den Eindruck, dass diese wissenschaftliche Disziplin tatsächlich Konjunktur hat. Und das wohl nicht erst in unserem 21. Jahrhundert, sondern wohl schon zu allen Zeiten, denn bereits der Autor des 116. Psalms stellt ziemlich illusionslos, ganz nüchtern fest: Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Punkt. Ja, mehr gibt's da eigentlich kaum mehr was zu sagen. Der Schweizer Kommunikationsberater Markus Knill betont: Nur die Hälfte von dem, was wir sagen, ist wahr. Also 50% unserer Äußerungen sind eben dann nicht wahr. Und daran wird deutlich, dass wir keine Ausnahme darstellen. Das ist auch wahrscheinlich die Christen zu einer erheblichen Maße betrifft, die Unwahrheit zu sagen. Bei Knill wird dann noch genau unterschieden zwischen Lügen aus Vorsätzlichkeit und Hinterlist. Die sind also wirklich extrem schädlich. Und Lügen, die sogar in manchen Fällen geboten sein können, zum Beispiel aus Höflichkeit. Eine interessante Unterscheidung. Bei Gericht, wenn ich jetzt zu einem Gericht aussagen muss, dann zählt allerdings diese Unterscheidung nicht mehr, wenn ich vereidigt bin, ob ich jetzt aus Höflichkeit die Unwahrheit sage oder aus Hinterlist die Unwahrheit sage. Unwahrheit ist Unwahrheit. Aus welchen Motiven heraus auch immer. Denn hier vor Gericht geht es wirklich nur darum, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. So wahr mir Gott helfe, so heißt es in dieser religiösen Beteuerungsformel. Ich möchte zu diesem Thema den Bibeltext vorlesen, wieder aus der Bergpredigt entnommen, um damit auch deutlich zu machen, wie Jesus den Umgang mit der Wahrheit sieht und gepflegt haben möchte. Ich möchte zitieren Matthäus Kapitel 5, 33 bis 37, also den Standpunkt von Jesus zur Mentiologie. Folgendes steht hier, Sie können es hier vorne mitlesen oder wenn Ihnen die englische Sprache lieber ist, dann auch auf den Blättern, die auf die Stühle verteilt worden sind. Jesus sagt, ihr kennt auch diese Anweisung des Gesetzes. Du sollst keinen Meineid schwören und alles halten, was du vor Gott versprochen hast. Ich sage euch aber, schwört überhaupt nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel, auf dem seine Füße ruhen. Beruft euch auch nicht auf Jerusalem, denn sie ist die Stadt Gottes. Verbirge dich auch nicht mit deinem Kopf für etwas, denn du kannst ja nicht einmal ein einziges Haar weiß oder schwarz wachsen lassen. Betonung liegt auf wachsen lassen. Sage einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Soweit Jesus in der Bergpredigt. Psychologen behaupten, und sie haben das wohl herausgefunden, dass der Mensch durchschnittlich bis zu 200 Mal am Tag lügt. Vom scheinheiligen Guten Morgen, vielleicht meine ich das gar nicht so, Guten Morgen allerseits, liebe Kinder, bis hin dann auch zu einer ganz hinterhältigen Intrige kann das gehen. Dieser bereits erwähnte Psychologe und Lügenforscher Peter Stiegnitz, Professor Dr. Peter Stiegnitz, das ist bei Österreichern ganz wichtig, der stellt fest, wir können ohne Lüge nicht leben. Wer immer die Wahrheit sagt, macht es sich unnötig schwer. Soll ich meiner Frau morgens nicht sagen, sie sieht toll aus, nur weil es nicht stimmt? Eine Unwahrheit werde erst dann schlimm und verwerflich, wenn die moralische Grenze der gesunden und notwendigen Lüge überschritten sei. Das ist die bewusste Lüge, mit der Absicht, jemandem zu schaden. Das sind Äußerungen von diesem Lügenforscher, dem Chefmentiologen. Dr. Lennart Kieler, das ist der Erfinder der Detektortests. Der hat mehr als 25.000 Menschen getestet und kam dann als Resümee zum Ergebnis, die Menschen sind grundsätzlich unehrlich. Und wenn Sie das auch nachprüfen wollen, Sie können sich zum Beispiel Ihren ganz eigenen persönlichen privaten Lügendetektor kaufen. Den sogenannten Handy-Truster, den gibt's also im Markt. Den können Sie zum Beispiel ans Telefon halten oder vors Fernsehgerät oder Radiogerät, um damit den Wahrheitsgehalt der Aussagen zu überprüfen. Und laut Werbung hat dieser Handy-Truster eine Aufklärungsquote von 80%. Finde ich bemerkenswert. Also vor allem, wenn wir dann in Baden-Württemberg auf Wahlen zugehen, könnte das doch wirklich wahlentscheidend wirken, herauszufinden, was ist wirklich wahr, was die uns da verklickern vor der Wahl und was nun eher nicht. Die 10 häufigsten Lügen im Alltag, so sagt dann die Forschung, sind solche Sätze. Nummer 1, Top-Favorit, mir geht es gut. In den meisten Fällen gelogen. Nummer 2, schön dich zu sehen. Nummer 3, ich rufe dich an. Nummer 4, wir müssen uns mal wieder sehen. Nummer 5, ich stecke gerade im Stau. Nummer 6, ich hatte keinen Empfang. Nummer 7, der Scheck ist in der Post. Nummer 8, du siehst gut aus. Nummer 9, ich war den ganzen Tag im Meeting. Und Nummer 10 schließlich, wir sind nur Freunde. Formen der Lüge. Auch in Israel zu Jesuszeiten gab es gravierende Probleme mit der Wahrheit. Und darauf nimmt Jesus nun in seiner Bergpredigt ganz direkt darauf Bezug und versucht es mal richtig deutlich zu machen, worum es ihm eigentlich geht mit der Wahrheit. Die Juden der damaligen Zeit haben zum Beispiel für sich festgelegt, welche Aussagen der Wahrheit entsprechen müssen und welche Aussagen nicht. Also was muss stimmen und was darf durchaus auch gelogen sein? Da kam zum Beispiel raus, dass eine Eidesleistung vor Gericht auf den Tempel in Jerusalem damals, unwahr sein durfte. Ein Eid allerdings auf das Gold
das im Tempel deponiert wurde, der musste in jedem Fall stimmen. Genauso, wenn ein Eid auf den Altar im Tempel abgelegt wurde, war er ungültig. Wer aber auf das Opfer, das auf diesem Altar dargebracht wurde, einen Eid ablegte, der musste in jedem Fall die Wahrheit sagen. Sie merken das Problem. Hier wird Wahrheit relativ gemacht. Und letztlich ist die Wahrheit mit diesem Versteckspiel nur noch für die Insider zu erkennen. Wer den Code kennt, der kann erkennen, was ist nun wahr und was ist nicht wahr. Aber alle anderen haben schlechte Karten. Wahrheit wird relativ. Kann das sein? Und Jesus beantwortet jetzt nun diese Frage der Relativierung sehr deutlich und sagt, das kann nicht angehen. Wenn ihr redet, wenn ihr auftretet vor den Menschen, muss das immer der Wahrheit entsprechen. Ob unter Eid oder nicht, spielt da keine Rolle mehr. Es kann eine Relativierung der Wahrheit nicht geben. Dadurch, dass zwischen einer Aussage ohne Eid und unter Eid unterschieden wurde, wurde die Wahrheit abgestuft. Wahrheit erster Ordnung und Wahrheit zweiter Ordnung. Die könnte auch vernachlässigt werden. Das darf aber nicht sein. Denn was gesagt und getan wird, muss immer der Wahrheit entsprechen. Das ist sein Maßstab. 100%. Jesus wehrt sich vehement dagegen, dass Gott in diese Verschleierungstaktik der Menschen mit hineingezogen wird. Und dafür sogar noch herhalten muss. Letztlich wurde durch diese Praxis des Schwörens Gott missbraucht, um andere Menschen bewusst hinters Licht zu führen. Und dann sagt Jesus, dann hört lieber ganz auf mit Schwören. Wenn die Wahrheit eh nur gefärbt wird, hört auf. Es muss auch ohne Schwören stimmen. Ein Ja und ein Nein. Keine Kompromisse. Nun, wie sieht das in unseren Tagen aus? Wir kennen ja in unserer Zeit ebenfalls diese Praxis des Schwörens oder zum Beispiel vor Gericht unter Eid eine Aussage zu leisten. Da heißt es in der Zivilprozessordnung in Deutschland, Paragraph 481 nachzulesen, der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter jetzt vorspricht in der Eingangsformel, Sie schwören jetzt bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden. Und daraufhin muss nun der Befragte antworten, die Eidesformel, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Das ist also so vorgegeben, eben in dieser Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, Moment, ja. Es gibt aber auch die andere Variante, dass man ohne religiöse Beteuerung, also ohne Anrufung Gottes, einen Eid ablegen kann, der dann genauso dient. Wenn nun Jesus sagt, Leute, dann schwört lieber überhaupt nicht. Was bedeutet das nun für mich, wenn ich vor Gericht als Zeuge eine Aussage abzulegen habe? Nicht zu schwören oder schwören? Es ist nicht so einfach, diese Frage. Wir dürfen da nicht sehr schnell drüber weggehen. Denn entscheidend muss ich beantworten können, welches Verhalten dient der Wahrheitsfindung am ehesten? Wird durch den Eid der Wahrheit gedient oder nicht viel eher durch eine unterlassene Eidesleistung die Wahrheit verdunkelt? Darauf muss ich für mich eine Antwort finden und dann entsprechend dann darauf reagieren. Denn darauf kommt Jesus an, dass durch mein Verhalten die Wahrheit ans Licht kommen kann. Der Wahrheit Genüge geleistet wird. Denn auch ohne Eid muss für ihn jedes meiner Worte absolut wahr sein. Alles andere ist nach seinem Verständnis Sünde. Ohne Wenn und Aber. Und selbst im Auftrag einer höheren Instanz die Unwahrheit sagen zu müssen, ist nach ihm für einen Christen keine Option. Schauen wir uns mal unterschiedliche Facetten der Lüge etwas näher an. Wie das im Alltag sich denn so praktisch zeigen könnte. Und bestimmt kommt Ihnen wie mir die eine oder andere Facette auch tatsächlich bekannt vor. Die erste Facette, die Täuschung. Hierbei werden die Tatsachen, also wohlgemerkt die Tatsachen, so hingedreht, dass sie mir passen, in meine Argumentationslinie hineinpassen. Obwohl die ganze Linie dann letztlich der Wahrheit nicht mehr entspricht. Aber ich benutze Wahrheit, um meine Position zu untermauern. Oder die Tatsachen werden einseitig so ausgewählt, um einen falschen Eindruck vom Gesamten zu erwecken. Das ist so das typische Klischee, mit dem Vertreter von Staubsaugern oder Versicherungen zu kämpfen haben. Die nehmen eine gute Eigenschaft, aber verschweigen dann gleichzeitig die negativen Eigenschaften, die Nachteile und versuchen dadurch, Kunden zu gewinnen durch eine einseitige Auswahl von Eigenschaften von diesem Produkt. Zum Täuschen gehört auch das Blaumachen. Also den Urlaub durch eine vorgeschobene Krankheit zu verlängern. Oder das Abschreiben in der Schule. Ich täusche hier eine Leistung vor, die nicht meine ist, die ich nicht erbracht habe. Täuschung. Die zweite Facette, das sind solche Sätze, ja, die übertreiben oder untertreiben. Also bewusst eine Schippe drauflegen oder drunter bleiben. So Sätze, schon lange ist der Brief abgeschickt worden. Ja, okay, gerade vor 2 Minuten komme ich vom Briefkasten zurück. Aber schon lange. Also bei einem Boxkampf, der über 10 Runden geht, sind 2 Minuten extrem lange. Bei der Post nicht wirklich, oder? Ist so ein typisches Handwerkszeug der Werbung. Aber nicht im Sinn von Jesus. Oder es ist auch nicht in Ordnung, jemand mit versteckten Absichten zu schmeicheln. So ein falsches Lob. Ja, um jemand bewusst so positiv zu stimmen. Oder auch das negative Beispiel. Es ist gelogen, wenn man zum Beispiel behauptet, die Gemeinde ist ja so schlecht. Nur weil mir irgendwas nicht gefällt. Übertreibung, Untertreibung. Die dritte Facette. Heuchelei. Oder reden und nicht tun. Es ist auch dann eine Lüge, wenn ich durch meine Worte etwas anderes sage, wie durch mein Verhalten meine. Oder ausdrücke. Nächstenliebe, von Nächstenliebe spreche, aber gleichzeitig auf meine Mitmenschen losgehe. Das ist wohl einer der Hauptvorwürfe, der zu allen Zeiten gegen die Christen ins Feld geführt wird, dass sie Heuchler seien, dass die Worte einfach nicht zu ihren Taten passen. Oder beim Singen von Liedern. Jesus, dir gehört mein Leben als Lobpreis. Aber pfuscht mir bitte nicht ins Handwerk. Lass mich machen, wie ich will. Ich lege fest, was gelten soll und was nicht. Worte, die ich bei näherem Hinsehen gar nicht so meine. Heuchelei. Die vierte Facette, Verleumdung. Es ist die Unwahrheit, wenn ich falsche Anschuldigungen gegen jemand erhebe, um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Verleumde oder üble Nachrede praktiziere. Meine, mir das Recht herausnehmen zu können, Negatives über diese Person weiterzugeben. Da wird der Ruf der anderen Person beschädigt und seine Ehre verletzt. Übrigens, nach deutschem Recht kann üble Nachrede mit einer Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr geahndet werden. 1 Jahr Knast. Die Ehre eines Menschen ist ein hohes Gut, das auch von der deutschen Rechtsprechung unter Schutz gestellt ist. Die fünfte Facette. Schweigen. Auch nichts zu sagen kann die Wahrheit verdunkeln, wenn ich zum Beispiel zu falschen Argumenten den Mund halte. Oder bestimmte Aspekte der Wahrheit einfach zurückhalte, nur um mein Ziel zu erreichen oder indem ich andere durch mein Schweigen bewusst auf eine falsche Fährte führe. Das sechste, Klatsch und Tratsch, sehr beliebt, auch in christlichen Kreisen ist diese Form. Hier werden Informationen über eine Person weitergegeben an Personen, für die diese Information gar nicht bestimmt ist. Und oftmals nur zum Gebet. Oder es wird Geschwätz weitergetragen, ohne den Wahrheitsgehalt zu kennen oder vielleicht nur eine einzige Seite zu kennen und insgeheim zu wissen, es gibt wahrscheinlich auch eine zweite Seite, aber die geht mir nichts an, die will ich gar nicht wissen. Die eine Seite reicht aus, um jemanden so richtig durch den Kakao zu ziehen. Klatsch und Tratsch. Waren jetzt sechs Facetten, ja. Und Sie haben bestimmt, wie ich auch, bei der einen oder anderen Facette sich selber entdeckt. Und vielleicht spricht man sich so insgeheim wieder Mut zu mit dem Argument, es ist doch nur eine Lappalie. Es ist doch nur ein Pipifax. Es machen doch alle so. Man ist doch betrogen, wenn man es nicht genauso handhabt. Wenn alle lügen und ich nicht, dann hab doch ich die A-Karte. Das kann doch nicht im Sinne von Jesus sein, dass ich da jetzt schlecht rauskomme, nur weil ich die Wahrheit sage. Da wird doch der Wettbewerb zu meinen Ungunsten verzerrt. Ja, klar. Dieses Argument kann man durchaus ins Feld führen und absolut nachvollziehbar. Wir haben ja bereits eingangs festgestellt, die Ergebnisse der Mentiologie sind eindeutig. Das Lügen unter der Menschheit ist einfach normal. Und Christen sind ja auch normal, oder? Ich möchte trotzdem drei Punkte zum Bedenken geben. Der erste Punkt: Muss das immer automatisch richtig sein, was alle tun? Nur weil es eine Mehrheit so praktiziert, muss es deswegen der richtige Weg sein? Selbst Mahatma Gandhi, das ist nicht unbedingt so meine theologische Linie, aber der stellte schon fest, das ist ein toller Satz, der Irrtum wird nicht zur Wahrheit, weil er sich ausbreitet und Anklang findet. Stark? Das würde ich sofort unterschreiben. Denn das wäre dann, wenn man das mal so weiter spinnt, dann müssten doch letztlich alle Sportler rechtmäßig zu Dopingmitteln greifen, um den Wettbewerb wieder herzustellen, gleiche Voraussetzungen herzustellen für alle, oder? Kann ja wohl nicht der richtige Weg sein, oder? Das ist ein zweiter Punkt, den ich zum Bedenken geben möchte. Wo lege ich bei dieser laxen Auslegung von Wahrheit, wo lege ich den Maßstab an? Wo ist für mich die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit? Ist es erst dann Betrug oder Lüge, wenn es um Milliarden geht? Ja, wenn es um den Kauf einer Fußball-Weltmeisterschaft geht, ja, wo wirklich Millionen verschoben worden sind oder dann auch Millionen am Fiskus vorbeigeschleust worden sind? Ist das erst das Problem, wenn Gefängnisstrafe droht? Oder ist nicht letztlich auch schon der unlautere Kampf um einen Punkt bei einer Klausur durch das Abschreiben nicht schon Betrug? Wo verläuft die Grenze? Kann ich mir das erlauben? Darf ich das willkürlich setzen? So wie es mir reinpasst? Bin ich der Herr über Wahrheit und Lüge? Wenn das jeder so macht? Was haben wir denn für einen gesellschaftlichen Umgang? Und das Dritte, was ich zum Bedenken geben möchte, ist nicht das Grundproblem der Menschheit, das Jesus hier anspricht, genau da zu finden, wo ich anfange zu unterscheiden, was ist eine erlaubte und was ist eine unerlaubte Unwahrheit, aus welchen Gründen auch immer. Was will ich letztlich erreichen?
mich vor Jesus in ein gutes Licht rücken? Aber wozu? Will ich Jesus deutlich machen? Es waren die Umstände, die mich zu dieser Halbwahrheit oder angetäuschten Wahrheit verleitet haben. Meinen Sie wirklich, Jesus ließe sich mit so einem Argument hinters Licht führen? Es geht doch Jesus um was ganz anderes. Jesus kämpft doch hier in der Bergpredigt gegen dieses Grundproblem der Selbstgerechtigkeit. Deswegen geht er doch her und knüpft das Netz so feinmaschig, dass es jedem deutlich wird, ich kann vor Gott nicht bestehen mit meinem Verhalten. Deswegen geht er doch her und macht das Netz für Lüge so fein, dass jeder drin hängen bleibt, du und ich auch gleichermaßen. Weil er weiß, die Selbstgerechtigkeit ist das größere Problem. Die Selbstgerechtigkeit ist schlimmer als die Sünde. Und wenn wir jetzt uns vorausreden wollen, kommen wir genau auf diese Schiene der Selbstgerechtigkeit. Und wir rauben daher Jesus die Möglichkeit, unser Leben zu schenken durch seine Gnade, wie es in dem Lobpreislied vorher so genial zum Ausdruck gekommen ist. Wir werden ja gerade dazu angehalten, durch unsere eigenmächtige Entscheidung zu einem pharisäerhaften Verhalten. Wir versuchen, unser Tun zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Jesus möchte uns vielmehr dazu einladen, doch endlich mal dazu zu stehen, dass wir Sünder sind, ob wir uns nun so fühlen oder nicht. Es geht ihm nicht darum, was die Mehrheit tut, sondern darum, wie sich Gott das Zusammenleben der Menschen vorgestellt hat. Vielleicht kann Jesus mit diesem hohen Anspruch die Gesellschaft nicht verändern. Es ist zumindest meine Überzeugung. Aber er will es erreichen, dass in der Gemeinde so etwas möglich ist, modellhaft möglich ist. Dass Menschen mit ihm in enger Verbindung stehen und dann offen auch sagen können, das habe ich falsch gemacht. Das war nicht in dem Modell, wie es Jesus sich gedacht hat für mich. Ich versuche, mit Jesus zu leben, aber fehlerhaft. Aber dafür in dieser unendlich großen Freiheit, bei Fehlern, bei Schuld, immer eine offene Tür zu finden und zu ihm kommen zu können und um seine Gnade bitten zu können. Ich weiß, er schenkt sie mir. Wenn ich dagegen anfange, in Selbstgerechtigkeit mich zu entschuldigen, ist genau diese Tür versperrt. Die Bergpredigt ist eine Einladung. Komm doch zu mir. Auch mit deinem getrübten Verhältnis zur Wahrheit. Komm zu mir. Und ich möchte das gut machen. Jesus wurde damals und auch heute immer noch so von vielen Menschen abgelehnt mit der Begründung, dass sie so schlecht, ja gar nicht seien. Zumindest über dem Durchschnitt liegt so ihre Moral oder ihre Ethik im Allgemeinen. Warum um alles in der Welt sollte ich Vergebung in Anspruch nehmen? Bin doch gut. Und was alle tun, kann ja nicht schlecht sein. Und wenn alle die Wahrheit einfärben und ich tue es auch, dann ist doch in Ordnung. Aber Jesus spielt da nicht mit. Er nennt Wahrheit, Wahrheit und Lüge, Lüge. Er nennt Sünde beim Namen und präsentiert uns hier Werte, die tatsächlich dem menschlichen Verständnis, der menschlichen Natur sogar, an vielen Stellen widersprechen. Um einzuladen, zu ihm zu kommen und hier das Leben neu zu lernen. Das Leben, was mit Sicherheit nicht der Mehrheitsmeinung entspricht, aber dem entspricht, wie es Gott, der Schöpfer, vorgestellt hat. Und da ist Gemeinde der Ort, an dem Jesus uns beispielhaft die Gelegenheit gibt, das Leben unter seiner neuen Führung auszuprobieren und einzuüben, sich um Vergebung bitten zu können, ohne das Gesicht zu verlieren,
Auf dieser Basis, wir sind Sünder, können wir uns begegnen im Angesicht unserer Schuld. Da gibt es kein Stufenchristentum. Wer besser ist und wer schlechter ist. Auf dieser Ebene gibt es Gemeinschaft. Denn da haben wir nichts zu verlieren. Denn selbst wenn wir schuldig werden, können wir bei Jesus bleiben. Ich finde, es lohnt sich also unbedingt, an den Werten der Bergpredigt unbedingt festzuhalten und sich mit ihnen zu beschäftigen, selbst wenn sie der menschlichen Natur zuwiderliegen würden. Wir können nur gewinnen damit. Ich möchte das noch verstärken, indem ich am nächsten Punkt versuche zu unterscheiden, was denn überhaupt zu Lügen und Täuschen führt, dass es unter Menschen so verbreitet ist, dass wir es besser verstehen können. Was spielt sich denn da in unserem Unterbewusstsein ab, dass wir so leicht bereit sind, die Wahrheit zu relativieren? Was geht da vor sich? Es sind wahrscheinlich drei Motive, die ich mal vorstellen möchte. Das erste Motiv ist diese Grundsehnsucht, ich möchte angenommen werden. Wir lügen, wenn wir Angst haben, durch die Wahrheit Verachtung zu empfangen, verachtet zu werden. Ja, dieses Dazugehören wollen verleitet schnell dazu, einem Gruppenzwang nachzugeben. Ja, ich möchte ja auch irgendwo meinen Platz finden in dieser Gruppe von Leuten. Bei der Schmeichelei ist das sehr stark ausgeprägt. Anderen bewusst zu schmeicheln, um selber bei ihnen eine Position zu haben, anzukommen. Das Problem dabei ist aber, ich drehe mich ständig um das, was die anderen wollen von mir. Wie die anderen mich sehen. Ich bin mit meinen Gedanken ganz stark bei den anderen Menschen. Und entwickle dabei kein eigenes Rückgrat. Ich kann gar nicht sagen, wofür stehe ich? Was ist denn mir wichtig? Weil ich nur damit beschäftigt bin, was muss ich tun, um bei den anderen anerkannt zu sein? Verpasse ich es, meine eigene Identität zu entwickeln? Meine eigenen Werte zu entwickeln? Wofür stehe ich auch im Widerspruch? Auch manchmal isoliert? Jesus dagegen nimmt mich hundertprozentig an. Da kann ich bei ihm gar nicht in einer höheren Kategorie mich einschmeicheln. Ich gehöre zu ihm trotz meines Versagens. Selbst mit den Seiten, die ich vor den Menschen gut verstecken kann. Er sieht mich doch durch und durch. Und trotzdem kommt er mir mit so viel Wertschätzung und Liebe entgegen. Das geht doch mehr gar nicht. Ich kann deswegen echt sein. Und muss mich nicht in ein gutes Licht rücken vor ihm. Wenn er doch eh den Durchblick hat. Das zweite Motiv kann sein, dass ich durch die Färbung der Wahrheit von eigenen Defiziten ablenken möchte. Es gibt keinen perfekten Menschen. Aber ich lüge jetzt, wenn ich durch die Wahrheit einen Nachteil in Kauf nehmen müsste. Oder wir täuschen andere, weil ich besser sein will als die anderen. Ja, gerade beim Klatsch ist das ein ganz ausgeprägtes Motiv. Indem ich über einen anderen negativ rede, stehe ich selber in einem besseren Licht da. Indem ich über andere Schmutz verbreite, bin ich selber Saubermann. Das Problem dabei ist, es lassen sich aber unmöglich alle Fehler verstecken. Da kann ich auf die anderen noch so schmutzig über die anderen schmutzig reden. Es deckt niemals alle meine Fehler zu. Im Gegenteil, dieses Verhalten zerstört geradezu Gemeinschaft. Es vergiftet Atmosphäre. Das vergiftet das Zusammenleben von Menschen. Jesus dagegen sieht mich durch und durch. Er sieht meine Defizite. Er sieht meine Fehler. Er sieht das, was mir nicht gelingt und macht mir Mut, zu den Fehlern zu stehen, daraus zu lernen und immer wieder neu zu ihm zu kommen. Und das dritte Motiv schließlich, da geht es um die Imagepflege. Wir lügen, weil wir durch die Wahrheit an Ansehen verlieren. Ja, oder wir lügen, weil die Leute bestimmte Erwartungen an uns haben. Ja, zu einer Rolle gehört auch dieses Verhalten. Und deswegen mache ich das. Das ist besonders bei der Heuchelei ausgeprägt. Also ich passe mein Verhalten an, aber wie ich dazu stehe, spielt keine Rolle. Ich denke das Gegenteil, aber ich mache das einfach jetzt mal so. Einfach nur, um mein Ansehen nicht leiden zu lassen. Das Problem dabei ist aber, dass die Leute, für die ich das tue, nur mein Image lieben. Nur das Bild von dem lieben, das sie sich von mir gemacht haben. Nur meine schönen Seiten, die ich ihnen vorspiele, gern haben. Wenn sie wüssten, wie ich wirklich stehe, würden sie sich doch wahrscheinlich von mir abwenden. Aber ich weiß es. Und ich weiß genau, dass meine Rolle in der Gruppe nur auf Lüge aufgebaut ist. Und ich werde mir dieser Diskrepanz ständig bewusst sein. Sie lieben nicht mich. Sie lieben mein Bild, das sie sich mal gemacht haben und das ich seither wie einen göttlichen Altar pflege. Aber ich bleibe allein. Mein Bild ist in die Gemeinschaft integriert. Aber ich nicht wirklich. Jesus dagegen liebt mich persönlich. Nicht nur mit dem Bild, das er von mir hat. Er liebt mich durch und durch. Er liebt mich so, wie ich wirklich bin. Und er weiß, dass ich niemals zu einem perfekten Leben in der Lage sein werde. Dass mir nicht mal ein einziger Tag gelingen mag, wo unterm Strich rauskommt, wow, 100%. Respekt. Wie hast du das bloß geschafft? Fragt mich Jesus abends. Hätte ich dir niemals zugetraut. Schräg, oder? Jesus liebt mich trotz dieser Punkte. Und gerade sein Tod, um für meine komplette Schuld nicht nur die vergangene, sondern auch die gegenwärtige und auch die zukünftige zu bezahlen, zeigt mir doch diese grenzenlose Liebe, die mir schon zu einem Moment entgegengekommen ist, entgegengetreten ist, als ich mit ihm noch überhaupt nichts anfangen wollte, als ich ihn weggeschoben habe. Und selbst da gilt mir diese Liebe. Da muss ich doch meine Fehler, meine Schuld nicht einfach überspielen. Wenn ich weiß, das ändert eh nichts an seiner Liebe. Wenn er es weiß, sage ich, ja, Jesus, das ist mir nicht gut gelungen. Es war falsch. Drei verschiedene Motive für die Unwahrheit. Aber ich frage mich, wenn ich so tief geliebt bin, warum sollte ich dann eigentlich überhaupt noch lügen? Was erwarte ich von den Menschen, was nur Jesus mir geben kann? Habe ich das wirklich nötig? Denn letztlich verspreche ich mir durch die Lügen etwas, durch die Menschen zu erreichen, was nur Jesus allein zu geben in der Lage ist. Nämlich 100% Liebe, 100% Wertschätzung, 100% Anerkennung. Meine ich, die anderen könnten da noch was draufsetzen? Das nochmal toppen? Insgeheim werden die Lügen zu meinem Lebensstil und damit auch zu meinem Gott. Denn ich erwarte von den Lügen etwas, was nur Jesus geben kann. Und mein Leben dreht sich um die Lüge. Jesus weiß, wie er mit mir weitergehen kann. Und durch die Lüge werde ich getrennt von ihm. Aber Jesus ist nicht zufrieden damit. Er will nicht, dass ich mich vom Bösen bestimmen lasse, sagt er. Er will mich ganz für sich haben. Ja, Jesus, dir gehört mein Leben und Lobpreis oder mein Leben als Lobpreis. Das ist seine Absicht. Deswegen will er, dass ich mich in seine Wahrheit hineinstelle. Er will mich mit dieser Wahrheit ausfüllen, dass sie in großer Eindeutigkeit mein Leben durchdringt und auf andere überfließt durch Reden und Tun. Wahrheit, die sich durch mich ausbreiten kann. Albert Frey hat vor 14 Jahren das Lied geschrieben, das wir gleich singen werden. Wir schauen der Wahrheit ins Auge und stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus, also in diesem Scheinwerferlicht, wir halten dort aus durch Gnade. Denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Bevor wir das Lied singen, möchte ich noch mit uns beten. Bitte behalten Sie Platz. Jesus, das geht uns so schnell in Fleisch und Blut über, dass wir unser Verhalten und unser Reden, ja, und unser Sein an anderen Menschen ausrichten. Uns daran messen, wie andere uns sehen, wie wir auf andere wirken, wie wir von anderen anerkannt und wertgeschätzt werden. Und versprechen uns davon, was letztlich du allein uns geben kannst. Ich bitte dich, Jesus, dass deine Liebe und deine Wertschätzung uns wichtiger werden als alles andere. Uns wichtiger werden als die Meinung der Leute. Dass es dir so gelingt, uns ein Rückgrat zu geben, auch hinstehen zu können, auch mit unserer Meinung, wenn wir allein dastehen, auch mit deinen Werten, auch wenn sie der menschlichen Natur widersprechen, dass es dir gelingt, uns zu den Menschen zu machen, wie du sie gedacht hast. Jesus, komm du mit uns zu deinem Ziel, auch in diesem Punkt. Amen.